Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen zu diesem Pfingstsonntag. Habe ich euch wieder ein paar Leute mitgebracht. Heute sind es keine Schauspieler, dennoch sind sie bekannt durch Funk und Fernsehen. Und ich bin mal gespannt, wer das von euch weiß. Einen Publikumsjoker habe ich, von dem ich recht sicher bin. Kann mir jemand sagen, wer diese beiden Typen sind? Englische Serie wissen wir. Autos wissen wir auch. Ed Scheiner heißt der Linke, sehr gut. War das Barnabas? Ja, das war Barnabas, der weiß. Ja, der rechts heißt Mike Brewer. Und weiß jemand zufällig, welche Sendung ich hier suche, die die beiden moderieren? Im Englischen heißt sie Wheelers Dealers, auf Deutsch ein bisschen anders. Die Gebrauchtwagen-Profis. Vielleicht der ein oder andere schon mal auf D-Max gesehen, aber was sind die Gebrauchtwagen-Profis? Ja, das sind zwei Männer, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, so ältere Kultautos aufzusuchen, die in einem schlechten Zustand sind. Und dann wollen sie die so von Grund auf restaurieren, bis sie am Ende wirklich so perfekt wie möglich das schönstmögliche Auto da rausholen, was man auch nur rausholen kann. Ja, also die suchen dann so richtige Kultautos meist heraus. Einmal haben wir hier sowas zum Beispiel, so sehen die in ungefähr aus. Ein T1-Bulli haben wir hier von VW, ist auch so ein richtiges Kultauto. Und da sieht man schon, der sieht schon recht mitgenommen aus. Also das Ding hat schon stark gelitten über die Jahre hinweg. Ja, und wenn diese zwei Männer sich dann ranmachen an so eine Kiste, um die aufzuarbeiten, dann kommt am Ende unter anderem manchmal so etwas heraus. Auf dem Bild sieht er sogar noch relativ schlecht eingefangen aus. Also wenn man die Folge sich anschaut, das Ding, das sieht wirklich unfassbar wie geleckt aus. Also besser kriegst du das nicht hin. Und ich finde es immer interessant, diese Serie, wenn sie gerade ein Auto wieder so ja, aufgefrischt und restauriert haben, dann haben sie am Ende der Serie immer so eine kleine Revue passieren. Ja, also wo haben sie angefangen mit dem Auto und was ist am Ende dabei rausgekommen? Und wenn sie das so Revue passieren lassen, was sie alles mit dem Auto gemacht haben, dann lautet das meistens immer ungefähr so, ja, wir haben dieses alte Auto gefunden, aber es hatte seine besten Jahre hinter sich in etwa. Und das hat so seine Seele verloren, das hat irgendwie so ja, den Spirit, den es mal hatte, für das, was es stand, das strahlt es nicht mehr aus. Und wir haben diesem Auto wieder neues Leben eingehaucht. Und dann kommen sie eben dann meistens zu dem Ergebnis, ein wunderschönes Auto steht da. Wir haben dem Ganzen neues Leben eingehaucht. Und ich finde es ganz interessant, wenn wir heute so an Pfingstsonntag gedenken und dieses Pfingsten heute feiern, dann ist es ja eigentlich genau dasselbe, was Gott bei uns gemacht hat. Gott hat uns neues Leben eingehaucht. Gott hat uns als Menschen, als seine Gemeinde, eigentlich von so einem Zustand aus in sowas hier verwandelt. Und wenn wir über Pfingsten heute nachdenken, dann wissen wir, wie wir es schon kennen über die Jahre hinweg, dass wir das Kommen des Heiligen Geistes feiern. Ja, dieser Heilige Geist, der neues Leben in uns eingehaucht hat und eigentlich auch einen ganz neuen Sinn und neue Bestimmung gibt. Und ich möchte euch heute ein paar Stellen anschauen, die wir in der Bibel lesen, die zu Pfingsten eigentlich recht ja, wichtig sind oder entscheidend sind und so ein paar Sachen für uns ableiten, was wir denn ja, so aus Pfingsten für uns mitnehmen können. Was bedeutet denn Pfingsten für uns als Gläubige? Dazu habe ich eine erste Stelle aus Apostelgeschichte, zunächst mal die Verse 2, 1 bis 4. Und die folgenden Verse fasse ich dann kurz zusammen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, also die Jünger. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ja. Und die Situation ist, als die Jünger genau das hier erfahren, ist auch gerade das Passafest. Ja, also da sind ganz, ganz viele Menschen in Jerusalem versammelt. Und wie wir es hier lesen, auf einmal schaffen es die Jünger in anderen Sprachen zu sprechen, die sie vorher gar nicht sprechen konnten. Ja, und in den folgenden Versen, da wird dann berichtet, wie die Jünger rausgehen und anfangen, zu den Leuten in ihren Heimatsprachen zu sprechen. Also wir hatten viele Juden, die eben in Jerusalem waren, aber die kommen, manche eben ursprünglich aus Griechenland, andere aus Makedonien, die nächsten vielleicht aus dem Süden irgendwoher. Also haben alle in der Heimat eine andere Sprache als Jüdisch oder Hebräisch gesprochen. Und auf einmal hören die, wie die Jünger ihre Heimatsprache sprechen. Und sie aber genau wissen, hey, der kommt doch gar nicht von da, wo ich herkomme. Wie kann der meine Sprache sprechen? Und wie es dann weitergeht ist, Petrus ergreift dann das Wort und hält eine recht lange Predigt, lange, lange Pfingstpredigt. Und dann geht es weiter in Apostelgeschichte 2, ab Vers 37 bis 41. Und als sie das hörten, was Petrus da gesagt hatte, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diejenigen, die nun bereitwillig waren, sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. An einem einzigen Tag. Und das hier, was wir hier lesen, ist eigentlich die Geburtsstunde der Gemeinde. Das, was da damals passiert ist, das ist eigentlich das, woraus wir eigentlich kommen, wodurch wir überhaupt entstanden sind. Und ich finde es ganz interessant, eigentlich über diese Geburtsstunde der Gemeinde mal jetzt so nachzudenken. Was ist denn diese Geburtsstunde? Zunächst in diesen Versen erfüllt sich, was Gott eigentlich 1800 Jahre zuvor Abraham verheißen hat. Ja, also eigentlich hat er direkt nach dem Sündenfall das auch schon indirekt verheißen. Bei Abraham wird es dann aber etwas konkreter. 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will dich segnen, zu einer großen Nation machen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und später wiederholt der Herr das nochmal und sagt zu Abraham, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Ja, und Jesus, der eben aus Abraham kommt, der ist nun der Segen für die Menschheit. Und was wir jetzt sehen eben, was wir in Apostelgeschichte gelesen haben, Pfingsten ist ein unglaublich wichtiger Meilenstein für den Rettungsplan Gottes. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den Gott jetzt hier tut. Und was mich so begeistert an Gott, was ich immer so genial finde an ihm, ist, Gott ist ja eigentlich allmächtig. Und diesen Rettungsplan, den hätte er eigentlich auch ja, problemlos irgendwie im Alleingang durchziehen können. Ja, also Gott, dem traue ich das locker zu, der könnte das ohne Hilfe, ohne irgendwelches Zutun, könnte er diesen Rettungsplan mit uns Menschen durchführen. Aber Gott ist nicht so. Denn Gott sagt sich, nee, alleine ist nicht so toll. Ich möchte diesen Plan nicht alleine durchführen, obwohl ich es kann. Ich möchte diesen Plan mit den Menschen zusammen durchführen. Gott will diesen Rettungsplan mit uns durchführen. Das ist so ein erster Punkt, den ich gerne weitergeben möchte, dass wir ein Teil von Gottes Plan sein dürfen. Gott möchte uns damit hineinnehmen. Wir dürfen ein Teil davon sein. Die große Frage, die sich jeder stellen muss, ist, willst du daran teilhaben? Willst du ein Teil dieses Plans sein? Willst du mitwirken bei diesem Plan? Matthäus 9, 37 bis 38. Jesus sagt hier, die Ernte ist zwar groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und die Frage ist, bist du bereit zu gehen in die Ernte und zu arbeiten. Ja, was ist denn die Folge für die Erntearbeit? Das ist ja immer auch so eine Frage, die ich mir stelle. ja, da können wir arbeiten, aber was haben wir denn davon? Und hier ein Vers aus Johannes 4, 36, den ich doch ganz entscheidend finde. Wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann, also Gott, und der Schnitter, eben die Gläubigen, miteinander freuen. Das heißt, wenn wir sagen, hey Gott, ich will bereit sein, ich will Teil deines Planes sein, ich will da mitmachen, dann bedeutet das Lohn und Frucht zum ewigen Leben. Das bedeutet einen Lohn auf Ewigkeit hin. Und wie gesagt, es stellt sich die Frage, willst du Teil sein oder nicht davon? Ich habe euch einen Mann hier mitgebracht, auch eine große Persönlichkeit aus der Kirchengeschichte, ja, der das für sich auch so in seinem Leben erlebt hat. Das ist Friedrich von Bodelschwing. Und Friedrich von Bodelschwing ist ein Mann, der aus sehr, sehr reichem Adelsgut oder aus einer sehr reichen Adelsfamilie entstammt. Seine Eltern eben haben viele Ländereien und sind sehr gut betucht. Die sind so adelig, dass er später sogar ein enger Freund vom späteren Kaiser wird. Da merkt man, okay, der scheint wirklich in den allerobersten Regionen hineingeboren worden zu sein. Ja, und dem geht's gut. Also der hat keine Sorgen, wie viele andere im Land zu seiner Zeit sie hatten. Ja, und Friedrich von Bodelschwing, der wächst eben in so einem eigentlich gläubigen Elternhaus auf, lebt auch sein Leben so als Christ. Ja, und eines Tages hört er von einem Zeugnis in einer Sonntagspredigt von einem jungen Chinesen, und irgendwie trifft ihn diese Botschaft, weil der junge Chinese so anprangert, hey, wie könnte ich damit leben, wenn ich eines Tages ins Jenseits komme und bei mir Leute aus meinem Volksstamm weiß, die zu mir sagen können, warum hast du mir nichts von dieser Rettung gesagt, die Jesus mir geben könnte. Und diese Botschaft, die trifft Bodelschwing richtig schwer und er denkt, ja, wie ist das im Jenseits, wenn ich diese Botschaft, wenn ich damit konfrontiert werde, dass ich diese Botschaft nicht weitergetragen habe. Und er merkt irgendwie, obwohl es ihm richtig gut geht, obwohl er wirklich schwerreich ist und mit die besten Stand in ganz Deutschland hat, merkt er, okay, ich will irgendwas verändern in meinem Leben, ich muss etwas ändern. Aber er weiß noch nicht, was genau. Eines Tages, er ist als Gutsverwalter eingeteilt in seiner Familie und die Ernte steht an, schwingt er sich auf sein Pferd und wie das so damals üblich war, man reitet dann von Dorf zu Dorf und holt Erntearbeiter von den Marktplätzen ein. Ja, also er wirbt für Tagearbeit, reitet in den Dörfern rum und als er dann zum Dorf in Bublitz kommt, da merkt er, da sind keine Leute auf dem Marktplatz. Niemand ist da. Und er fragt sich, wo sind die Leute? Er reitet in dem Dorf rum, weil er ja Leute braucht für die Ernte, um sie einzuholen. Ja, und dann merkt er auf einmal aus der Kirche, da kommt Gesang. Und er merkt, ah, hier sind alle drin. Ja, ja. Und er steigt ab vom Pferd, bindet es an den Baum, geht in die Kirche rein und merkt, da ist das ganze Dorf drin. Er findet fast gar keinen Platz mehr. Und in der Kirche, da feiern sie ein Missionsfest. Ja, und dann hört er diese Botschaft. Eben auch in Matthäus, was wir gerade gelesen haben, Matthäus 9. Ja, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Und wer ist bereit, hinaus in die Ernte zu gehen? Und dann fragt der Prediger einfach so in die Menge hinein, haben wir nicht unter uns irgendeine junge Seele, die bereit ist, für den Herrn hinaus in die Ernte zu gehen? Und Bodelschwing ist in diesem Gottesdienst und aus ihm heraus bricht ein lautes Ja. Ja, also es war irgendwie völlig unerwartet auch für ihn, so, es bricht einfach ein lautes Ja heraus. Und dann wusste er, okay, jetzt muss ich gehen, jetzt muss ich tun. Und im Jahr 1853 ist es dann, legt er all seine Arbeit nieder und beginnt Theologie zu studieren und bereitet sich dann darauf vor, in die Mission zu gehen. Ja, und wo soll er hin? Er ist bereit, überall hinzugehen, nach Afrika wie Livingston, nach Indien oder nach Südamerika. Oder er wäre bereit, überall hinzugehen. Ja, und wo sendet der Herr ihn hin? Ja, er sendet ihn 10 Kilometer von seiner Heimat entfernt oder 20 Kilometer. Er sendet ihn nach Bielefeld. Ja, Und dann, was dann passiert, das ist dann relativ typisch für Kirchengeschichte. Er fängt an, für die Armen Armenhäuser zu bauen. Er geht zu den Alkoholikern hin, er geht zu den Schwerkranken hin und nimmt diese auf, baut Hospitäler, baut wirklich viele Armenhäuser dort auf in Bielefeld, ja, und bewegt eben ganz, ganz viel für das Evangelium und verkündet das unter diesen armen Menschen, denen es so schwer geht. Und ich fand interessant, im Jahr 2010 gab es eine Umfrage. Und da wurde in der Stadt Bielefeld die Umfrage gestartet, welche Person ist eigentlich die einflussreichste Person, die aus Bielefeld kommt. Ja, auf Platz 2 hat man einen gewissen Herr Dr. Oetker, einen Nahrungsmittelhersteller, gewählt mit etwa 20%. Und ich glaube, mit 31% hat man gesagt, und mit Abstand eben, also wirklich deutlich, hat Friedrich Bodelschwing diese Abstimmung gewonnen. Man hat ihn als den, wie hat man es genannt, den größten Bettler der Armen, hat man ihn genannt. Ein Mann, der aus der reichsten Familie kommt, den es so gut geht, wie kaum einem anderen in Deutschland, er macht sich selbst zum größten Bettler für die Armen. Ja, und die Stadt Bielefeld hat eben 2010 beschlossen oder abgestimmt, ja, Friedrich von Bodelschwing, das war der, der am meisten bewegt hat, der am meisten verändert hat, ja, und der am positivsten eigentlich unsere Stadt geprägt hat. Ja, und wo hat das Ganze angefangen? Bei der Frage, will er daran teilhaben, an diesem Plan? Wir dürfen Teil von Gottes Plan sein. Das ist das, was Pfingsten für uns bedeutet, dass Gott mit uns zusammen diese Botschaft verkünden möchte. Wir dürfen Teil dieses Planes sein. Die Frage ist, willst du daran teilhaben? Ich möchte mit euch ein paar Verse weitergehen, beziehungsweise eine andere Stelle anschauen, die John zufälligerweise auch schon vorgelesen hat. Und auch diese Verse sind recht entscheidend, wenn es um Pfingsten geht. Ich lese sie nochmal vor. Ich will den Vater bitten, also Jesus spricht das zu seinen Jüngern, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ja, ich habe euch diese Verse alle mal auf eine Seite gepackt, denn ich dachte mir so, wenn ich mir diese Verse so anschaue und die eigentlich genau das wiedergeben, was Pfingsten so bedeutet, und ich versuche das mal auf einen Satz herunterzubrechen, dann frage ich euch einfach mal, wie würdet ihr das denn versuchen, vielleicht in einem Satz zusammenzufassen, was Gott hier oder Jesus hier weitergibt? Ich habe es euch in Rot hier angezeigt. Was möchte Gott uns sagen? Ja, genau. Er in mir. Ja, trifft es auch schon sehr gut. Genau, Jesus ist nicht weg. Auch wenn er gegangen ist, er ist trotzdem da. Ich habe es mal so formuliert, als zweiten Punkt, Gott ist mit uns. Wir könnten auch sagen, Gott ist in uns, Gott ist bei uns, Gott ist für uns, Jesus ist bei uns, Jesus ist mit uns, Jesus ist in uns. Könnte man alles so formulieren. Gott ist mit uns. Wenn du Christus in dein Leben aufgenommen hast, dann wohnt er hier drin. Der wohnt hier in euch drin. Er verwaltet das, er residiert da drin, er regiert von hier aus. Der wohnt hier drin. Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also hier drin. Christus lebt hier drin, in uns. Und jetzt die Frage auch an euch, was bedeutet denn das für uns? Was leitest du dir davon ab, wenn Jesus hier in dir wohnt? Was bedeutet das für dich und deinen Alltag? Ihr dürft gerne so ein paar Ideen reinrufen, wenn ihr eine habt. Was bedeutet das?
Dass er uns regieren will. Dass er uns führt.
Dass er uns führt, ja.
Dass man darauf hören soll.
Dass man darauf hören soll, was die Regierungszentrale so von sich gibt, ja.
Beschützt.
Ja. Ich fühle mich geliebt und angenommen. Genau, er leitet und verändert uns. Ja, das ist, also hier gibt es keine falschen Antworten. Fast nicht. Ja, also deswegen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, genau. Er zieht uns auch, genau. Er erfüllt mich mit Friede, ja. Ja, er möchte Frucht heranbringen durch in uns, genau.
Ich habe eine ewige Hoffnung.
Eine ewige Hoffnung. Ja, jetzt kommst du langsam ins Rollen. Ja.
Wir sind versiegelt.
Versiegelt sind wir, genau. Also wir gehören ihm wirklich.
Und wir werden seine Zeugen
sein. Und wir werden seine Zeugen sein, da komme ich gleich noch drauf zu. Also ich habe, als ich mir die Frage gestellt habe, für mich so gedacht, ja, wenn Jesus in mir wohnt, wenn Gott hier in mir wohnt und ich mal zurückdenke, wer ist eigentlich Gott und an den Anfang schaue, dann sehe ich, Gott ist das Wesen, das alles geschaffen hat. Gott ist das mächtigste Wesen, das eigentlich überhaupt existiert. Und wenn ich mir jetzt sage, dieses mächtigste Wesen wohnt hier drin. Was bedeutet das für mich? Wie gesagt, eure Antworten waren nicht falsch, überhaupt nicht. Ich bin nur in eine spezielle Richtung jetzt gegangen. 5. Mose 31. Ach, der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und ich finde das so interessant, wenn wir wissen, durch diesen Vers, dass dieser mächtige Gott in uns wohnt, das mächtigste Wesen, das überhaupt existiert, und ich mir dann meinen Alltag anschaue, mit den Sorgen, die mich plagen, mit den Ängsten, die ich vielleicht habe, mit den Problemen, mit denen ich zu kämpfen habe, mit den Sachen, die mir Mühsal bescheren, dann denke ich mir immer, und ich das hier lese, ich denke mir immer, Junge, wie klein ist eigentlich dein Glaube? Wie klein ist dein Glaube? Du hast das mächtigste Wesen, das in dir wohnt, das alle Probleme mühelos einfach beseitigen kann, das dir jegliche Angst nehmen kann, das dir deine Sorgen vertreiben kann. Wie klein ist dein Glaube eigentlich? Gott ist mit uns. Gott wohnt in uns. Das bedeutet, wir haben die größtmögliche Hilfe, die wir uns eigentlich nur vorstellen können, immer mit uns. Ja, wir haben die größte Hilfe auf unserer Seite. Mit diesem Gott sind wir auf der Gewinnerseite. Wir haben gewonnen. Und es ist halt immer die Frage, wird das bei uns in unserem Alltag deutlich? Und oft muss ich sagen, ja, gerade jetzt meine Woche, die wirklich nicht so toll war, also da haben wir mal richtig schön versagt, muss ich sagen, bei mir jetzt. Ja. Gott ist mit uns und wir haben die größte Hilfe auf unserer Seite. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, ich habe ihn mal vor einigen Jahren schon gebracht. Das ist Anthony Uja, er hat das falsche Trikot, Werder Bremen ist gestern abgestiegen, was sehr traurig ist. Aber er spielt bei Union Berlin mittlerweile und die sind, ja, überraschenderweise, hätte auch keiner erwartet, die spielen jetzt international nächstes Jahr. Deswegen, das ist jetzt nur das falsche Trikot, aber Anthony Uja ist ein gläubiger Fußballer, der in der ersten Bundesliga spielt. So, und die Bundesliga, für uns manchmal ist das ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber Profisportler, das merkt man immer, die haben eine ganz andere Sorgenwelt, als wir die jetzt so als normale Arbeiter haben. Also da sind Sorgen bei denen, sind ganz anders gelagert, als das bei uns ist. Wir wissen, die verdienen unfassbar viel Geld, das heißt, Geldprobleme haben die eigentlich nie, aber die haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Die haben mit einem ziemlichen Leistungsdruck zu kämpfen und die haben auch wirklich, die müssen unfassbar gut auf ihren Körper achten, weil wenn sie sich verletzen, dann kann das bedeuten, deine Karriere ist hinüber und dann kann es auch mit dem Geld irgendwann schwierig werden. Ja, also da ist wirklich ein ziemlich hoher Druck, dem die ausgesetzt sind, noch dieser mediale Druck. Ne? Jeder guckt auf sie, jeder kann über sie lästern, wann man möchte oder sagen, ja, du bist gar nichts und so. Also die haben wirklich auch einen ganz, ganz großen Druck, diese Fußballer. Und er sagt als Gläubiger, ohne Gott wäre ich nie in die Bundesliga gekommen. Wenn ich Psalm 23 lese, fallen mir viele Dinge oft im harten Fußballgeschäft leichter. Klar haben wir alle im Profizirkus mit einem enormen Druck zu kämpfen, Woche für Woche Top-Leistungen zu bringen. Aber wenn man sich auf Gott verlässt, dann kann man den hohen Erwartungsdruck und die Anspannung in Freude und Dankbarkeit umwandeln. Tief im Inneren weiß ich, dass ich nie alleine bin. Es tut gut, dass Gott immer an meiner Seite ist. Und zu spüren, dass er mich liebt und das Beste für mich plant, gibt mir immer wieder neue Kraft. Ja, ich finde, an ihm wird das deutlich. Er versteht das für sein Leben. Er weiß, der Herr ist mit ihm. Der ist da nicht alleine, der weiß, Gott wohnt hier in mir und ich habe meine Kraft in ihm. Ich weiß, dass er das mächtigste Wesen ist und ich weiß, dass er mir seine Hilfe gibt. Ja. Gott ist mit uns und wir haben die größte Hilfe auf unserer Seite. Und das ja, ist für uns die Herausforderung, dass wir das auch in unserem Alltag lernen müssen. Dass wir das immer wieder merken, hey, wir müssen zu unserem Herrn kommen, zu ihm kommen ins Gebet und ihn um Hilfe fragen in den Dingen, die uns beschäftigen, die uns schwerfallen, die uns Sorgen bereiten. Gott ist mit uns und wir haben die größte Hilfe auf unserer Seite. Ja, ich habe jetzt noch einen dritten Punkt. Normalerweise fange ich ja immer mit einem Bibelvers an, aber hier fange ich mal mit einer Frage an, die sich mir dann gestellt hat. Wir wissen jetzt, ja, Gott will mit uns einen Plan aushecken und durchziehen und wir wissen, Gott ist auch mit uns. So, und die große Frage ist jetzt, was ist nun die Verantwortung? Welche Verantwortung habe ich jetzt, wenn ich diese zwei Punkte weiß? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Welt. Ja, dann lesen wir also, was ist meine Verantwortung? Meine Verantwortung ist nicht, mit Gott in mir innewohnt auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun. Ja, könnte man jetzt ja denken, ja, ist auch schön und nett, jetzt ist Gott da drin und jetzt machen wir uns ein schönes Leben. Das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, dass ich ein Zeuge sein muss bis an das Ende der Erde. Ja, und wie sieht diese Verantwortung aus? 1. Johannes 3, Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir untereinander lieben sollen. Das ist die Botschaft. Wir sollen lieben. 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. 1. Thessalonicher 3, 12. Und für euch erbitten wir eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, wie wir sie auch für euch empfinden. Das heißt, was ist meine Verantwortung? Was ist meine Verantwortung? Zu lieben. Und wen? Alle Menschen. Alle Menschen zu lieben. Wir sollen von Gottes Liebe verkündigen. Das bedeutet Pfingsten. Wir sollen das jetzt nicht nur für uns behalten, ja, und als Individuen das für uns feiern, denn Gottes Liebe ist nicht für uns als Individuum gedacht. Sie ist dazu gedacht, von ihr weiterzugeben und Frucht zu bringen. Das ist der Sinn dahinter, hinter Pfingsten, dass wir diese Liebe, diese Botschaft weitertragen sollen. Ja, und was ist die Konsequenz daraus? Johannes 15, 8 bis 12. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht bringt. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also was lese ich hier? Ich soll diese Liebe weitertragen, diese Frucht bringen. Und was passiert im Gegenzug? Die Freude in mir, die wird vollkommen. Ich weiß nicht, wie dein Leben sich anfühlt, wie dein Alltag sich anfühlt, ob du diese Freude wirklich so in deinem Leben hast, ob du die versprühst oder nicht. Gott sagt, hey, wir sollen diese Liebe weitergeben. Und dann wirst du diese Freude empfinden für dein Leben. Dann wird diese Freude kommen. Wir sollen von Gottes Liebe verkündigen, denn das lässt die Freude in uns vollkommen werden. Hier habe ich ein Beispiel. Ich habe ja so meine Geschichten mit meinen Bettlern. Eine habe ich euch schon erzählt, von dem zweiten habe ich euch noch gar nichts erzählt, glaube ich. Und zwar habe ich einen Bettler, den ich jetzt mittlerweile so im 2-Wochen-Takt gefühlt immer sehe. Ja, immer dann, wenn ich einkaufen gehe, alle 2 Wochen sehe ich ihn da. 2 bis 3 Wochen ist immer so, also ich sehe ihn nicht jede Woche. Und er ist mir von Anfang an schon aufgefallen. Und ich bin dann so ein Typ, ne, der gerne da auch viel gibt, ihnen gerne weiterhelfen möchte. Aber irgendwie, es beschäftigt mich immer wieder, wenn ich diese Leute sehe und dann aber auch sehe, was drumherum passiert. Das beschäftigt mich richtig heftig und es ergreift mich innerlich auch immer wieder. Weil ich dann sehe, Leute laufen vorbei und interessiert sie überhaupt gar nicht. Die würdigen nicht mal einen Blick, finden es sogar eklig teilweise und ja, da kommt so richtiges Ungemach, wird dem da entgegengeschlagen. Andere siehst du, die schmeißen dann ihr Geld da rein, ihre Münzen, die sie gerade so hatten und ich finde es, mich beschäftigt es so heftig, weil ich es so unwürdig finde. Ich finde es so dermaßen unwürdig, wie ihm dann da begegnet wird oder allgemein den Leuten begegnet wird. Und ich habe so am Anfang gedacht, ja, ich gebe einfach deutlich mehr, um ihm so ein bisschen zu zeigen und irgendwie so Hilfe geben zu wollen. Und das ist immer witzig, weil irgendwie habe ich dann das Gefühl, genau in solchen Situationen, wenn ich ihn sehe, habe ich manchmal das Gefühl, so der Heilige Geist, der redet jetzt gerade zu mir. Und so. Also der drängt mich dann irgendwie und sagt mir dann irgendwie so, nee, du wirst nicht das Geld da hineinschmeißen, sondern du wirst es ihm in die Hand geben. Warum? Du sollst ihm zeigen, dass du ihn nicht eklig findest. Ja, ich weiß, es ist gerade Corona-Regeln. Ich gebe zu, an dieser Stelle habe ich sie gebrochen, weil das war mir ehrlich gesagt dann wichtiger. Und ich habe immer, wenn ich ihm was gebe, ich drücke es ihm immer in die Hand. Weil mir wichtig ist, persönlichen Kontakt zu ihm aufzubauen und zu sagen, hey, ich ekle mich nicht vor dir. Ja, ich will dich anfassen können, wie ein normaler Mensch. Du bist kein Unheiliger oder sonst was für mich. Ich will dich anfassen können. Das war Schritt 1. Ein paar Wochen später kommt Schritt 2. Ja, wie gesagt, es beschäftigt mich, dass die Leute einfach so ihr Ding hinschmeißen und so. Ich habe immer das Gefühl, die schmeißen ihr Geld da rein, nur um ihr Gewissen zu beruhigen. Damit sie sagen können, ja, ich habe ja was gegeben, mir kann keiner was nachsagen. Und ja, es wird da das kleinste Geld reingeschmissen und es nervt mich so. Und dann die Woche später komme ich hin und dann drängt der Heilige Geist wieder und sagt, so, heute gehen wir einen Schritt weiter. Du fängst an, mit ihm zu reden. Ja, und das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. Also Gespräche anfangen, da bin ich richtig schlecht drin. Ich bin einfach kein willkommensheißender Mensch oder wie man das auch nennen mag. Ich bin da überhaupt nicht, ich kann das einfach nicht. So, Ich bin dann immer, hol meinen Wagen und geh erstmal einkaufen und dann so, und jetzt gehst du und machst. Und ich sage, ja gut, okay. Und dann gehe ich hin und ich weiß ja nicht mal, ob er meine Sprache spricht. Ich habe ja keine Ahnung. Und ich gehe hin und frage dann, habe einfach nur zwei Fragen gestellt. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe nur zwei Fragen gestellt. Ich habe erst wieder Körperkontakt aufgenommen, habe ihm in die Augen geguckt und habe gesagt, wie heißt du? Und dann musst du nochmal fragen, wie heißt du? Ja, und ein bisschen mit Körpersprache, weil ich nicht weiß, ob er Deutsch richtig spricht. Und dann hat er es verstanden irgendwann und hat gesagt, ja, er heißt Stefano. Und, okay, ich bin Daniel. Wo kommst du her? Ja, weil ich wissen wollte, welche Sprache spricht er wirklich. Wo kommst du her? Und er sagt, Slowakia, ne? Also kommt aus der Slowakei. Und ich sage, okay, ich bin Daniel. Ne? Und dann bin ich gegangen. Man merkt, ich kann das nicht, ne? weil es mir so unangenehm ist. Einfach, ich bin einfach so schlecht drin. Ne? Also richtig cringe, würde man sagen. So ein bisschen richtig schlecht geführte Konversation. Aber als ich das gesagt habe, habe ich ihm noch in die Augen geguckt und du merkst richtig, wie seine Augen groß wurden und er Tränen in den Augen gehabt. Weil er, das merkt man einfach, der kriegt dieses, dass man ihn normal behandelt, dass man normal ihn Fragen stellt, dass man ihm wie ein Mensch begegnet, das kennt er nicht mehr. Weil er wie ein Tier behandelt wird, so als minderwertiges Irgendwas. Und allein durch mein schlechtes Gespräch, was ich da hatte, hat er das erste Mal anscheinend seit langem wieder eine Wertschätzung bekommen. Und ich frage mich, das war ja nichts, was ich da gebracht habe, das war ja jämmerlich, was ich da eigentlich vorgetragen habe. Ne? Und das hat schon so viel ausgelöst in ihm und hat ihn schon so bewegt, dass er von Tränen gerührt war und Riesenfragezeichen in seinem Kopf. Und so, wie kann das sein, dass man mir noch normal begegnet. So, dann kommt Schritt 3 und das war diese Woche. Ich habe eine katastrophal schlechte Woche hinter mir und ich habe keine Ahnung, wieso eigentlich. Es war eine richtig bescheuerte Woche für mich. Aber das mit ihm, das war wieder der Lichtblick. Ich bin wieder hingegangen, einkaufen, bin fertig, gehe zu ihm hin. Das Wichtige ist, ich habe ihn vorher wieder gesehen, also ich mache erst meinen Einkauf und habe ihn vorher gesehen und habe da wieder gesehen, wie er lange da saß und er hat mich nicht bemerkt. Und er saß lange da und hat ins Nichts gestarrt und sah unfassbar niedergeschlagen aus. Und auch das wieder hat mich so unruhig gemacht und gesagt, das gibt's doch nicht. Ne? Und dann laufe ich wieder rein und dann sagt er, so, heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute tun wir diese schlechte Konversation ein bisschen weiterführen. So. Mein Einkauf ist fertig, ich komme wieder zu ihm hin und sehe ihn wieder und dann erkennt er mich, ne? Und er kriegt, man merkt unter der Maske, er sieht das Grinsen, ne? Und ich gehe wieder auf Kontakt und sage, Stefano, richtig? Und er sagt, ja, Slowakei, ne? Ja. Und ich frage, okay, wo bist du? In Rastatt? Und er sagt, ja, ich bin in Rastatt. Und da habe ich noch gefragt, wo schläfst du denn? Fitnessstudio. Du schläfst Fitnessstudio. Ja, Fitnessstudio. Irgendwo die Straße weiter rauf. Und dann war schon wieder das Gespräch beendet, ne, weil ich das ja einfach nicht kann. Und dann habe ich gesagt, wir geben beide Hände und ich sage, hier, ist für dich. Ja. Und da hast du nur gesehen, danke gesagt und ein richtig dickes Grinsen gehabt. Weil er sich so gefreut hat, wieder, wo er vorher so niedergeschlagen war und dann aber sieht, hey, da ist wieder Wertschätzung da, da ist wieder etwas, was Liebe entgegenbringt. Und auch wenn meine Woche unfassbar schlecht war, aber das, sage ich euch, das hat die Freude in mir ausgelöst. Das hat mich die ganze schlechte Woche alles vergessen lassen. Wir sollen Gottes Liebe verkündigen, denn das lässt die Freude in uns vollkommen werden. Und das kann ich euch sagen, ja. Die Freude ist vollkommen geworden, obwohl ich so unfassbar schlecht diese Liebe weitergegeben habe. Also das ist wirklich, ich kann es einfach nicht, ich bin so schlecht da drin. Und trotzdem, dieses Wenige, was ich da bringen konnte, das hat schon gereicht, dass ich erfahren darf, ja, die Freude, die wird vollkommen. wenn wir Gottes Liebe weitergeben. Ich möchte zum Schluss nochmal alle Punkte zusammenfassen. Wir haben über Pfingsten nachgedacht, das Kommen des Heiligen Geistes. Das bedeutet für uns, wir dürfen Teil von Gottes Plan sein, aber die Frage ist halt, wollen wir daran teilhaben? Wir haben als Zweites festgehalten, Gott ist mit uns, der wohnt in uns, Jesus ist immer bei uns. Und das bedeutet, wir haben die größte Hilfe auf unserer Seite, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Und als Drittes haben wir festgehalten, wir sollen von Gottes Liebe verkündigen, denn das lässt die Freude in uns vollkommen werden. Amen.